Es geht mir heute um Geringfügiges im Vergleich. Und wie wichtig ist Ihnen das? Nun, vorweg gesagt, wenn es um Sünde geht, dann ist jede Sünde die Übertretung des Gesetzes Gottes und jede Sünde hat die Todesstrafe zur Folge. Wir haben einen englischen Artikel, der sich auf diese Frage konzentriert. Ich möchte zunächst einmal mit 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4 beginnen. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4. Ich weiß nicht, ob ich heute Herrn Manuel Müller Konkurrenz machen kann, indem ich eine sehr lange Predigt gebe, vielleicht noch länger als seine war. Wir wollen mal schauen. 1. Johannes 3 und Vers 4. Ich lese hier hauptsächlich aus der neuen Lutherbibel 2009, meine Reisebibel, die ich immer so mit mir nehme. Aber ich werde auch auf andere Übersetzungen hier zu sprechen kommen. In der neuen Lutherbibel heißt es, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, denn die Sünde ist das Unrecht. Die Zürcher Bibel übersetzt es genauer, die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Die Schlachterbibel schreibt Gesetzlosigkeit. Die Partlochbibel schreibt Gesetzwidrigkeit. Die gute Nachricht von allen Übersetzungen schreibt, Sünde verstößt gegen das Gesetz Gottes. Das sind alles richtige Wiedergaben. Es geht darum, dass Sünde die Übertretung des Gesetzes ist, des Gesetzes Gottes. Und damit alle Gebote geistliche Übertretungen sind, wenn sie gebrochen werden, dann bedeutet dies, dass die Sünde letztendlich zum Tode führt. Sie lesen dies in Römer, Kapitel 6, Vers 23, eine Stelle, die wir alle kennen. Der Sünde Sold, der Sünde Lohn ist der Tod. Aber in 1. Johannes Kapitel 1, da lesen wir Vers 7. 1. Johannes 1 und Vers 7. Da heißt es, wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von ein paar Sünden. Von aller Sünde. Macht uns rein von aller Sünde. Und dann auch in Vers 9. Wo es heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das bedeutet jetzt nicht, dass in Gottes Augen einige Sünden schwerer wiegen als andere. Das bedeutet das keineswegs. Einige Sünden mögen sehr wohl zu einer Haltung der Ablehnung gegenüber Gott führen, vielleicht mehr als andere. Wir werden auf diesen Unterschied eingehen müssen. Es ist richtig, wie ich sagte, dass wir uns bemühen müssen, alle Gebote Gottes, alle Gesetze Gottes zu halten. Aber die Bibel macht deutlich, dass es Unterschiede gibt, dass es nebensächlichere im Vergleich und wichtigere Gesetze gibt. Wir lesen das deutlich in Matthäus Kapitel 23 und Vers 23. Matthäus 23 und Vers 23. Da sagt Christus, weh euch, schriftgelehrte Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Minze, Anis und Kümmel verzehntet und lasst das Wichtigere im Gesetz außer Acht, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit, den Glauben, das Gericht und die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. In Lukas 11 und Vers 42 wird noch etwas weiteres hier ergänzt. Lukas 11 und Vers 42. Wehe euch, Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und jedes Kraut verzehntet und am Gericht oder der Gerechtigkeit und an der Liebe Gottes vorbeigeht. Wir hatten ja eben in der Kurzpredigt von der Liebe gehört. Dies sollte man tun, jenes nicht lassen. Christus hat nicht gelehrt, man kann das eine total ignorieren, Aber er hat darauf hingewiesen, dass es wichtigere Dinge im Gesetz gibt, als in diesem Falle zum Beispiel jedes einzelne Kraut zu verzehnten. Wenn man da sich verzehntet oder verzehlt, da wird bei einigen das als eine sehr große und unverzeihliche Sünde angesehen. Und gleichzeitig geht es an der Liebe, an der Gerechtigkeit, am Glauben vorbei. So sollte es eben gerade nicht sein. In Matthäus Kapitel 5, die Verse 17 bis 19. Matthäus 5 und Vers 17. Christus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Nein, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern aufzulösen. So sagen es die meisten, nicht wahr? So lesen die das. Nein, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, mit dem Sinngehalt anzufüllen, deutlich zu machen, was es eigentlich bedeutet. Er sagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird weder der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Soweit wie ich das weiß, stehe ich immer noch hier auf dieser Erde. Ist immer noch im Himmel oben. Sind noch nicht vergangen. Mit anderen Worten, das gesamte Gesetz, ich spreche jetzt von den geistlichen Gesetzen, die müssen erfüllt sein, die müssen angefüllt sein, die müssen gehalten werden. Aber was sagt er noch? Vers 19. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich genannt werden. Der wird gar nicht da sein. Die werden auf ihn herabblicken als den Geringsten. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich. Also es gibt schon Unterschiede hier. Und wir sehen, Christus spricht hier von den kleinsten Geboten. Wenn es also kleinste Gebote gibt, gibt es natürlich auch dann größere Gebote, wichtigere Gebote. Nein, er sagte nicht, die kann man ruhig brechen. Aber er sagte, konzentriert euch auf das Wesentliche. Habt die richtige Balance. In Markus Kapitel 12 lesen wir die Verse 28 bis 31. Markus 12 und Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten kam zu ihm, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander diskutierten. Und die wollen immer gerne diskutieren. Es gibt heute auch viele Leute, die wollen gerne diskutieren, die wollen sich austauschen, die wollen mal sehen, was der andere so weiß und so weiter und so fort. Und als er erkannte, dass er ihnen gut geantwortet hatte, da fragte er ihn, welches ist das erste Gebot von allen? Und Jesus antwortete ihm, das erste von allen Geboten ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. Und das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Also in der richtigen Perspektive betrachtet, das Gebot des Zehnten zum Beispiel, das wir nach wie vor natürlich halten müssen, ist in keinster Weise größer, das hat er ja eben schon auch gesagt, als das Gebot, Gott und den Nächsten auf richtige Weise zu lieben. Es geht wiederum um die Liebe Gottes, die wir haben müssen. Und was ist die Liebe Gottes? Wie kann man die definieren? Nun, in 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. Das heißt hier in meiner neuen Lutherbibel 2009 in unrichtiger Weise, denn das ist die Liebe zu Gott, aber das ist nicht richtig übersetzt. Die richtige Übersetzung ist, denn das ist die Liebe Gottes. Und so hat es die Elberfelder Bibel auch. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Sie sind nicht schwer, wenn man in diesem Lebensweg sich befindet, diesen Lebensweg geht und weitergeht. Dann wird es nicht mehr so schwer sein, am Anfang vielleicht schon, wenn es einem neu wird. Aber dann wird es leichter und einfacher, natürlich auch mit Gottes Hilfe, Gottes Gebote zu halten. Denn das ist die Liebe Gottes, die ausgeschüttet ist in unser Herz, wie es heißt, durch den Heiligen Geist, dass wir diese Gebote dann halten können. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 16 und in Vers 10. Lukas Kapitel 16 und Vers 10. Das ist auch ein Prinzip, natürlich. Es geht mir nicht darum, dass wir jetzt sagen können, okay, dann ignorieren wir mal die kleineren Gebote. Darum geht es hier nicht. Es geht mir heute um die richtige Perspektive. Da heißt es nämlich in Lukas 16 und Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist dann auch im Großen ungerecht, weil man dann sich auf eine Bahn begibt, so wie eine Lawine. Man fängt dann klein an und hört dann groß auf und landet irgendwo dort, wo man nicht landen will. Was ist das Größte der Charakteristika Gottes, sagen wir einmal? Nun, wir kennen das alles, wir wissen das. Aber in 1. Korinther Kapitel 13 und Vers 13 schauen wir uns das noch einmal an. 1. Korinther 13 und in Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte von ihnen. Die Liebe ist die größte von ihnen. Sogar noch größer als Glaube und Hoffnung. Mit Sicherheit größer als diese kleineren, in Anführungszeichen, Gebote, von denen wir eben gesprochen haben. Aber es ist nur eine weitere Definition, die Christus uns gibt, was es bedeutet, die Liebe Gottes in seinem Leben zu haben. Johannes 15, Vers 13. Johannes 15 und in Vers 13. Zunächst einmal, die Liebe Gottes ist die größte von allen Eigenschaften, die man sich vorstellen kann. Und sagt, was sagt Christus hier? In Kapitel 15 und Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist der absolute Gipfel, sagen wir einmal, der Liebe Gottes in unserem Leben. Sind wir bereit, sogar unser Leben für andere zu opfern, wie Christus es tat, als er für uns starb? Alles das, was wir jetzt heute bislang gesehen haben, bedeutet, dass es im Gesetz Gottes Gebote gibt, die größer sind als andere. Wie ich sagte, keine Sünde ist in Gottes Augen unwichtig. Christus starb für unsere Sünden, für alle unsere Sünden, ob sie jetzt groß waren, ob sie jetzt klein waren. Aber es gibt gleichwohl Unterschiede in Gottes Augen zwischen dem Gewicht der Sünde und des Gesetzes in bestimmten Aspekten. Und es geht uns darum und muss es darum gehen, dass wir uns auf die großen und wichtigen Gebote und Prinzipien Gottes konzentrieren. Mit anderen Worten, nicht großartig sind in Nebensächlichkeiten, in diesen Nebenfächern, wie es so schön damals hieß, Deutsch 6, Religion 1. Darum kann es nicht gehen. 1. Korinther, Kapitel 12, und Vers 31. 1. Korinther 12 und Vers 31. Das ist, was Paulus uns sagt, wenn es um die Gaben geht, von denen wir auch eben schon gehört haben. Er sagt, strebt aber nach den besseren Gaben. Den besseren Gaben. Andere Übersetzungen haben hier den besten Gaben oder den größeren Gaben. Das ist etwas, worauf wir uns fokussieren sollen, was wir anstreben müssen. In Antworten nicht auf das in Anführungszeichen Nebensächlichere, dass man da eine großartige Show draus macht und dann die größeren, die wichtigen Prinzipien vergisst, ignoriert. Nun, einige haben sich so einen Katalog zusammengestellt. Ein Katalog von Sünden, in Anführungszeichen. Und die haben dann gesagt, okay, das sind jetzt diese Aktionen. Wenn man die begeht, dann hat man gesündigt. Dann hat man sündhaft gehandelt. Und das mag aber Aktionen sein, die in Gottes Augen gar nicht mal sinnvoll und sündhaft sind. Aber mit unseren eigenen Ideen mögen sie es sein. Ganz buchstäblich im Englischen, sie sind jene, die in den Nebensächlichkeiten graduieren und dabei die hauptsächlichen Dinge außer Acht lassen. Schauen Sie, das ist genau das, was damals die Pharisäer getan haben. Und das Halten des Sabbats ist ein gutes Beispiel. Nun, wir wissen, dass wir am Sabbat ruhen sollen, dass wir den Sabbat halten müssen, dass wir von unserer normalen Arbeit Abstand nehmen müssen und so weiter und so fort, dass wir Gott an den Sabbatversammlungen natürlich verehren müssen. Wir können nicht arbeiten, wir können auch nicht zur Universität gehen oder zur Schule. Und wenn das dann der Fall ist, dann hat man nicht das Richtige getan. Man soll auch am Sabbat grundsätzlich nicht kaufen und verkaufen. Aber wie schaut man sich das an im Hinblick auf ganz konkrete Situationen? Wir haben hier eine Broschüre veröffentlicht. Ich habe hier so einige mit mir gebracht. Gottes heiliger Sabbat. Gottes heiliger Sabbat. Das ist ja Ihnen doch alle bekannt. Ich möchte hier mal von Seite 22 vorlesen. Seite 22. Da heißt es hier, der Sabbat ist aus der Sicht Gottes ein Festtag. Er ist als Tag der Freude und Fröhlichkeit dazu gedacht, sich körperlich wie geistig und geistlich zu regenerieren. Wir können aus den Fehlern der Pharisäer lernen und vermeiden, sie heute zu wiederholen. Mit den Beschränkungen, die von Pharisäern zu Gottes Sabbatgeboten hinzugedichtet wurden, hatten sie gegen das Gesetz Gottes verstoßen. Das können Sie nachher in Matthäus Kapitel 23 und Vers 4 nachlesen. Auch in Markus Kapitel 7, die Verse 8, 9 und 13. Der jüdische Historiker Moses Hodas erklärte auf Seite 82 seines Buches Die hellenistische Kultur, Rabbis waren gläubige Männer, deren Ziel es war, den Religionsdienst sicherzustellen, doch ihre Methode der Umsetzung, wie jene Platos, lief darauf hinaus, über die kleinsten Handlungen des Menschen zu Gericht zu sitzen. Die Pharisäer haben das Verbot, am Sabbat keine Lasten tragen zu dürfen, völlig missverstanden. Ihrem Ermessen nach machte sich eine Person bereits schuldig, wenn sie ein Blatt Papier trug oder Nahrung, die so viel wie eine getrocknete Feige wog, oder mehr als einen Schluck Milch oder so viel Öl, das ausreichte, um einen kleinen Teil des Körpers zu salben. Das war bereits schon verboten, laut der pharisäischen Auslegung. Wenn zu Hause am Sabbat ein Feuer ausbrach, war es nur erlaubt, gerade so viel Essen mit hinauszunehmen, dass am Sabbat konsumiert werden konnte. Wenn das Feuer zu Beginn des Sabbats gleich nach Sonnenuntergang ausbrach, bedeutete dies, dass genug Nahrungsmittel hinausgebracht werden durften, dass es für drei Mahlzeiten reichte. Wäre das Feuer jedoch am Nachmittag des Sabbats ausgebrochen, hätte man nur so viel mit hinausnehmen dürfen, dass es gerade noch für eine Mahlzeit reichte. Den Rest hätte man nicht hinaustragen dürfen. Er musste zurückgelassen werden, um mit dem Gebäude zu verbrennen. Also man durfte da in keinster Weise Löscharbeiten vornehmen. Überdies hätte man am Sabbat nur das Nötigste an Kleidung aus einem brennenden Haus mitnehmen dürfen. Nun, wir mögen über solche Auslegungen lächeln. So etwas würden wir heute nie denken oder tun. Ich weiß, das ist ja doch gar nicht denkbar, dass wir so reagieren würden. Aber da gibt es vielleicht andere Ideen, die man sich zusammengekleistert hat, um sagen zu können, ja, das darf ich am Sabbat tun, das aber wiederum nicht. Halten wir auch manchmal den Sabbat so, wie es damals die Pharisäer getan haben. Mit unseren eigenen, selbst auferlegten Konzepten. Wir haben eine andere Broschüre veröffentlicht, wie sollten wir den Sabbat einhalten. Und in dieser Broschüre möchte ich ein wenig aus den Seiten 9 bis 10 vorlesen. Es ist nämlich immer eine große Kontroverse, immer schon gewesen, kann man am Sabbat in ein Restaurant gehen? Oder darf man das nicht? Und so sagen wir hier Folgendes. Wenn Kirchenmitglieder heutzutage gelegentlich an einem Sabbat oder einem heiligen Festtag nach einer Versammlung in einem netten, ruhigen Restaurant etwas essen, während sie zur gleichen Zeit keine unnützen Diskussionen führen, das möchte ich unterstreichen, sondern in Gemeinschaft mit anderen Geschwistern über Dinge sprechen, die Gott betreffen, so dürfen wir sie dafür keineswegs verurteilen. Zum Beispiel könnten Kirchenmitglieder eine lange Strecke zur Versammlung zurückgelegt haben und sich nun darauf freuen, zusätzliche Zeit mit den Geschwistern zu verbringen. Diese Lehre, dass es nicht falsch ist, an einem Sabbat in einem Restaurant zu essen, entspricht einem langjährigen Verständnis der Kirche Gottes. In einem aus dem Jahr 1988 datierten Schreiben der Briefbeantwortungsabteilung der Worldwide Church of God, aus der die Church of the Eternal God hervorgegangen ist, wurde dieses Verständnis wie folgt in richtiger Weise erklärt. Dann zitieren wir diesen Brief. Die Kirche hat schon lange gelehrt, dass es nicht falsch ist, an dem wöchentlichen Sabbaten gelegentlich oder abhängig von den Umständen und Anschauungen an den heiligen Tagen außerhalb essen zu gehen. Die Kellner, Köche und andere, die in dem Restaurant beschäftigt sein mögen, sind keineswegs unsere Knechte oder Mägde, so wie sie im vierten Gebot beschrieben sind. Sie sind Angestellte des Restaurantsbesitzers. Sie würden sowieso arbeiten, und zwar unabhängig davon, ob wir dort essen gehen oder nicht. Gott macht uns nicht für ihre Arbeiten verantwortlich, bloß weil wir diesen Service in Anspruch nehmen, es sei denn, wir wären die Einzigen, die an dem Sabbat in dem Restaurant essen würden. Das ist uns auch mal passiert. Da wollten wir zur Nacht des Wachen zu einem Restaurant und die sagten, ja, wir haben zu, aber an diesem Abend machen wir dann für sie auf. Das wäre wiederum nicht Sinn der Sache. Wir fahren fort zu sagen, wir machen offensichtlich nur einen kleinen Teil der Kunden aus, die an dem Sabbat oder dem Heiligen Festtag in dem Restaurant bedient werden. Überdies kann das gelegentliche gemeinsame Essen in einem Restaurant die geistliche Gemeinschaft der Geschwister bereichern und Familienmitglieder die Gelegenheit geben, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Und dann schreiben wir auch, dass Herr Armstrong dies so auch gesehen hat und auch so praktiziert hat. Aber es gibt nach wie vor immer Leute, die das anders sehen. Die sehen das anders. Die meinen, man dürfe am Sabbat nicht in ein Restaurant gehen. Oder andere Dinge tun, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Nun, ich werde nachher noch etwas dazu zu sagen haben, aber zunächst einmal geht es mir jetzt darum, dass es dann durchaus widersinnige Konsequenzen geben würde. Wenn das der Fall wäre, könnte man die Nacht des Wachens vergessen. Wenn das der Fall wäre, könnte man das Laubhüttenfest vergessen, wo wir ja 7 Tage lang in einem Hotel sein werden, uns bedienen lassen. Irgendwie müssen wir ja dort essen, auch im Restaurant. Das wäre alles dann gar nicht mehr erlaubt. Wir fahren dann fort, noch Folgendes zu sagen. Und da geht es jetzt ein bisschen auf die selbst geschaffenen Regeln ein. Bislang, ich würde sagen, die meisten, die das jetzt hören, die würden mir ja zustimmen, die würden sagen, es ist ja klar, man muss ja am Sabbat muss man in ein Restaurant gehen können. Aber wir sagen Folgendes. Es geht hier um Einkäufe am Sabbat. Manche haben kein Problem damit, an einem Sabbat gemeinsam mit Kirchenmitgliedern ein Restaurant zu besuchen, aber lehnen das Konzept ab, dass sich einige angereiste Versammlungsteilnehmer in einem Laden etwas Bier oder ein paar Sandwiches für ein gemeinsames Picknick nach der Sabbatversammlung kaufen. Einige mag es stören, wenn andere auf dem Weg zur Sabbatversammlung in ein Café gehen, um einen Kaffee zu trinken oder ein Brötchen zu essen, haben aber wiederum kein Problem damit, Kaffee in dem Hotel zu kaufen, wo die Versammlung abgehalten wird, oder möglicherweise in dem Restaurant, in dem man nach dem Gottesdienst sein wird. Wir dürfen hier keinerlei Doppelstandard an den Tag legen. Wenn das eine erlaubt ist, warum sollte das andere es auch nicht sein? Außerdem wissen wir nicht, warum ein Kirchenmitglied auf dem Wege zur Versammlung in einem Café anhält. Möglicherweise tut er dies aufgrund seiner familiären Situation, weil es für ihn friedvoller ist, auf dem Weg zum Ort der Versammlung anzuhalten, anstatt zu Hause Kaffee zu trinken, da es dort wegen seiner Einhaltung des Sabbats auf Ablehnung stoßen mag. Man kann sich das ja sehr lebhaft vorstellen, wie die Situation möglicherweise aussehen mag. Dann ist es besser, schleunigst auf dem Weg zur Versammlung hin, sich zunächst einmal außer Hause zu begeben. Wie zuvor erwähnt, sind dies Fragen, die in Übereinstimmung mit persönlichen Entscheidungen und Überzeugungen zu beantworten sind. Es steht uns nicht zu. Andere für eine Art des Handelns zu verurteilen oder zu kritisieren, die wir selbst missbilligen mögen. Das ist der Punkt. Sie stecken nicht in der Haut des anderen. Wenn eine Situation sich entwickeln sollte, von der Sie vielleicht Kenntnis erlangen, seien Sie nicht so vorschnell mit Ihrer Beurteilung, weil sie die ganze Situation ja gar nicht kennen. Wir sollen sowieso nicht die Richter anderer Menschen sein. Das steht bei Gott. Eine andere interessante Situation mag sich bei der Entsäuerung unserer Häuser während der Tage der ungesäuerten Brote ergeben. Nun ist es jetzt schon mittlerweile vorbei. Wir haben zwar noch den letzten Tag der ungesäuerten Brote, aber wenn der Sonnenuntergang kommt, dann ist das hier alles ad acta gelegt. Nun, wir wissen natürlich, dass wir unsere Häuser entsäuern müssen. Wir haben eine neue Broschüre veröffentlicht, die Bedeutung von Gottes heiligen Frühjahrsfesten. Da möchte ich auch etwas vorlesen auf Seite 41. Dieser Prozess der Befreiung von geistlicher Sünde wird dadurch symbolisiert, dass wir den Sauerteig aus unseren Häusern entfernen und während der 7 Tage der ungesäuerten Brote auf den Verzehr von gesäuerten Speisen verzichten. Wenn Sie versuchen, den Sauerteig aus Ihrem Hause zu entfernen, dann lernen Sie, wie schwierig es sein mag, einen Sauerteig zu finden und so weiter und so fort. Das Gleiche gilt für die Sünde. Im Zusammenhang mit den Tagen der ungesäuerten Brote symbolisiert der Sauerteig die Sünde. Christus sprach von dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, Matthäus 16, Vers 6 und 11, den er als ihre verkehrte und sündhafte Lehre bezeichnete. Also die hatten auch eine Lehre. Die hatten eine Lehre. Die haben auch ganz klar und deutlich gelehrt, wir müssen uns vom Sauerteig entfernen. Aber schauen Sie die Heuchelei an, mit der die Pharisäer da umgegangen sind. Wir sagen, ebenso wie die Sünde klein beginnt und sich ausbreitet, verhält es sich auch mit dem Sauerteig. Paulus warnt uns zweimal, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Aus dem Kleinen wird dann in der Tat etwas Großes. Da muss man sich vorsehen. Während der 7 Tage der ungesäuerten Brote werden wir daran erinnert, dass wir die Sünde überwinden und hinter uns lassen sollen, indem wir gesäuerte Lebensmittel entfernen und nicht verzehren. Und natürlich dann mit gesäuert oder mit ungesäuertem ersetzen. Das ist uns allen klar. Das ist uns allen klar. Aber was uns vielleicht nicht so ganz klar ist, oder immer nicht klar sein mag, wenn wir uns bemühen, alles zu entsäuern, was ist eigentlich der Hintergrund, der geistliche Zweck des Ganzen? Es geht ja nicht darum, dass man hier einen Frühjahrsputz durchführt und damit hat es sich. Das ist ja keineswegs der Fall. Und so sagen wir hier, als geistliches Israel befolgt die Kirche Gottes diese Praxis heute genauso, wie es die frühe neutestamentliche Kirche tat. Paulus forderte die Korinther auf, das Fest der ungesäuerten Brote im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit zu feiern. 1. Korinther 5, die Verse 7 bis 8. Er ermahnte sie, dass sie zwar physisch ungesäuert waren, sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote, hatten alle gesäuerten Produkte aus ihren Häusern entfernt, dass sie jedoch ebenfalls in einer geistlich ungesäuerten Gesinnung wandeln sollten, indem sie nicht nur den physischen Sauerteig aus ihren Häusern, sondern auch den geistlichen Sauerteig der Sünde aus ihrem Leben entfernen mussten. Wenn man Stunden, Tage, Wochen, Jahre, naja, Jahre nicht, aber sagen wir mal ruhig Wochen, Monate damit verbringt, den letzten Krümel von Sauerteig in seinem Haus vielleicht noch zu finden und zu entfernen und auf der anderen Seite in Sünde lebt, ja, was für eine Bedeutung hat das dann? Das bringt einem überhaupt nichts. Und das ist in Gottes Augen in keinster Weise wohlgefällig. Wir sollten uns fragen, wenn wir daran gehen, den physischen Sauerteig aus unseren Häusern zu entfernen, was ist Gott wohl wichtiger? Dass wir, wie ich sagte, den letzten Krümel des physischen Sauerteigs entfernt haben oder dass wir uns jetzt bemühen, auf die bestmögliche Weise die Sünde aus unserem Leben zu entfernen. Wiederum betrachten wir diese Dinge von der Frage der Nebensächlichkeit oder dem Wesentlichen, der Hauptsächlichkeit. Was sind die wichtigeren Dinge im Gesetz, in dieser Beziehung? Das müssten wir uns wirklich fragen. Das Gleiche gilt jetzt, da wir schon mal beim Sauerteig sind und beim Essen. Es geht um das Essen von unreinem Essen oder unreiner Nahrung. Nun, es ist keine Frage, dass wir keine unreine Nahrung zu uns nehmen sollen. Es ist ein Gräuel in Gottes Augen. Aber verlieren wir manchmal die Ausgeglichenheit, die richtige Balance, wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Es gab ja vor einiger Zeit eine Diskussion über Insekten in Nahrungsmitteln. Wir haben auch einen Artikel veröffentlicht. Dürfen wir Nahrungsmittel verzehren, die unreine Insekten enthalten? Ich möchte kurz einmal aus diesem Artikel zitieren. Wir sagen, wir sind der Meinung, dass mit unreinen Zitaten deklarierte Nahrungsmittel, die im Gegensatz zu Gelatineprodukten keinen Veränderungsprozess durchlaufen, grundsätzlich abgelehnt werden sollten. Das wiederum bedeutet, dass wir solche Produkte nach Möglichkeit meiden sollten, indem wir uns die Inhaltsstoffe ansehen und uns, wenn möglich, erkundigen, ebenso wie wir in Restaurants nachfragen, ob die Bohnen oder Rotkohl mit Schmalz oder Schweinefett zubereitet werden oder wie wir uns in thailändischen, chinesischen und vietnamesischen Restaurants erkundigen, erkündigen sollten, wenn das einige noch nicht getan haben, ob deren Gerichte mit Austernsoße zubereitet werden. Das war für mich eine große Überraschung, als ich das feststellte einmal. Wir hatten ein schönes Thai-Restaurant gefunden in Ramona und dann hatten wir einen Gast dabei, der uns sagte, ja, wie wird denn diese Soße hergestellt? Dann haben wir dann den Kellner gefragt, oh ja, alle unsere Soßen werden von den Austern hergestellt. Naja, dann war das thailändische Restaurant Gegenstand der Vergangenheit. Da sollte man schon sich erkundigen. Aber wir fahren fort zu sagen. Was genau in den Nahrungsmitteln enthalten ist, die wir zu uns nehmen, ist allerdings schwer zu sagen. Bei Nahrungsmitteln und Getränken, auf denen zu lesen ist, dass sie bestimmte Zutaten enthalten können, ist das nicht ganz eindeutig und wirft weitere Fragen auf. Woher können wir mit Sicherheit wissen, was enthalten ist und wie weit wollen wir gehen, wenn wir beim Essen nach einer Zutatenliste fragen? Wiederum, wir müssen ausgewogen sein. Schauen wir uns einmal hier eine Stelle an in Matthäus Kapitel 23 und in Vers 24. Auch eine Warnung, die Christus uns gibt. Matthäus 23, Vers 24. Er hatte den Pharisäern gerade gesagt, ihr lasst das Wichtigere des Gesetzes außen vor. Es geht hier euch nicht um Gerechtigkeit, um Barmherzigkeit, um den Glauben. Lukas hat dann noch die Liebe Gottes erwähnt. Vers 24. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt und Kamele verschluckt. Wiederum das gleiche Prinzip. Man konzentriert sich auf die Mücken. Ja, die müssen raus. Und gleichzeitig verschluckt man die unreinen Kamele. Das ist ein Prinzip, vor dem Christus uns warnt. Wir fahren fort zu sagen, es liegt letztlich bei uns individuell, ob und in welchen Umständen wir die Produkte zu uns nehmen. Dabei müssen wir bedenken, dass wir niemals etwas essen oder trinken oder etwas tun dürfen, was unser Gewissen verletzen würde. Aber auch da möchte ich gleich darauf eingehen. Das kann auch sehr stark missverstanden werden. Aber es ist schon richtig, wir sollen unser Gewissen nicht verletzen, wenn wir meinen, damit Gottes Wort zu übertreten. Haben wir jedoch unseren Teil getan, dann können wir den Rest getrost Gott überlassen, der uns auch beschützen kann, wenn wir versehentlich etwas verzehren, was unrein ist. Das ist der Punkt. Wenn Sie stundenlang im Geschäft sind, um herauszufinden, kann da vielleicht irgendetwas drin sein, was wir nicht essen dürfen, dann haben Sie den Punkt total verkannt. Wir fahren fort. Wir sollten auch verstehen, dass wir in einem solchen Fall keineswegs sündigen oder in den Augen Gottes unrein werden. Das ist auch wichtig zu begreifen. Es geht jetzt darum, dass wir es zufällig tun, nicht wissentlich und willentlich. In Markus Kapitel 7 lesen wir einmal die Verse 15 bis 19. Markus Kapitel 7, die Verse 15 bis 19. Das ist, was Christus hier uns deutlich sagt. Es gibt nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus ihm herausgeht, das ist es, was den Menschen unrein macht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann, als die Menschenmenge sich dann hinweggegeben hatte und dann gingen sie in das Haus, dann fragten die Jünger, ja, wie ist das denn jetzt zu verstehen? Verstanden das auch nicht. Vers 18. Und er sagte zu ihnen, seid ihr denn auch noch so unverständlich? Begreift ihr immer noch nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird alle Nahrung verdauend, ausgeschieden in die Grube. Darum geht es hier. Das heißt hier nicht, natürlich heißt es hier nicht, macht er alle Speisen rein, das ist eine total falsche Übersetzung. Nein, wird ausgeschieden in die Grube. Er sagt in Vers 20, er fuhr fort, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, da kommen böse Gedanken heraus. Ehebruch, Hurerei, Mord, Diebstahl, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Das ist das Wichtige wiederum im Gesetz. Schauen Sie, es geht um das Wichtige, was man vermeiden muss. Eine weitere Stelle in Matthäus, Kapitel 15, die Verse 17 bis 20. Matthäus 15 und die Verse 17 bis 20. Auch hier wiederum, merkt ihr denn nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, in den Bauch geht und in die Grube ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen. Aber in diesem Fall mit ungewaschenen Händen, Essen, da kann ja irgendwo Schmutz dran sein, verunreinigt den Menschen nicht. Ich weiß noch, vor Hunderten von Jahren, als ich damals zur Kirche kam, kommt es mir zumindest vor. Eine der ersten Predigten, die ich hörte, es ging um diese Situation. Und da sagte der Prediger, was meinen Sie wohl, was in Gottes Augen mehr wiegt, schwerer wiegt? Zufällig etwas Schweinefleisch zu essen, ohne dass Sie es wissen? Oder bewusst Gottes Gebote der Liebe, der Ehre, der Barmherzigkeit, also dagegen vorzugehen? Das war eine interessante Frage für mich. Und das ist genau die Frage, die wir uns alle stellen sollten. Natürlich verbietet uns Gott, dass wir keine unreinen Nahrungen zu uns nehmen dürfen. Das ist klar, das wissen wir, das verstehen wir. Aber ist das alles, worauf wir uns konzentrieren? Und vergessen wir dabei, wie ich sagte, was das Wichtigere im Gesetz ist. Wenn Sie weiterhin diese Zutatenlisten sich anschauen wollen, das hat es auch in der Vergangenheit gegeben, da standen Menschen im Restaurant oder vielmehr in einem Restaurant vielleicht auch, aber es ging hauptsächlich um Geschäfte, da standen sie da und guckten sich da hunderte von Produkten an und fingen dann an zu diskutieren, ja, was ist das jetzt, was könnte das sein und so weiter und so fort. Ad infinitum, wie es schon heißt. Dann hat man mitunter verkannt, worum es eigentlich geht. Denn schauen wir uns einmal Römer Kapitel 14 an, was uns Paulus sagt. Römer 14 und Vers 17. Römer 14 und Vers 17. Auch hier wieder um die Frage, wie verbringen wir unsere Zeit? Stundenlang diese Zutatenlisten sich anschauen? Oder an uns zu arbeiten, um die Sünde, die geistliche Sünde in unserem Leben zu überwinden? Im Übrigen habe ich auch einen Artikel bekommen von jemandem, einem unserer Leser. Der hatte sich an die Bäckerinnung gewandt und hat die gefragt, wie das eigentlich aussieht mit den Insekten. Und das war hier in Deutschland. Und der Anwalt hat sich dann sogar an ihn gewandt und ihm zurückgeschrieben, hat gesagt, es wird absolut hier nicht geschehen. Und wenn es geschehen sollte, bei einigen individuellen Bäckern, muss es angegeben sein, und zwar deutlich. Ich habe Artikel gelesen, die uns sagen, das ist nicht der Fall. Nein, es ist offensichtlich eine Falschmeldung. Es muss angegeben sein, aber soweit wie er weiß, also alle, die zu dieser Bäckerinnung gehören, die machen es ohnehin nicht. Insoweit kann man sich auch ein bisschen hier beruhigen. Aber hier Römer Kapitel 14 und Vers 17. Was sagt hier Paulus? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Wenn man das so sieht, dann hat man die Wichtigkeit total verkannt. Es ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Wenn Sie sich auf das Essen und Trinken konzentrieren und dabei Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist übersehen und hintanstellen und ignorieren, dann haben Sie das Wichtige verpasst. Nun, ich will gleich dazu sagen, es kann mir hier nicht darum gehen, dass man jetzt rausgeht, nachdem man jetzt diese Predigt gehört hat, und dann geht man gleich und kauft sich eine Pizza mit Schweinefleisch drauf. Darum kann es nicht gehen. Das ist ja nicht das, worum es hier, was hier zur Sprache kommt. Denn schauen wir uns einmal an, Jesaja 65 und Vers 4, wie Gott das sieht. Aber es geht hier um Menschen, die es mutwillig tun, die ganz genau wissen, was sie tun. Und das ist ja uns auch passiert damals in der weltweiten Kirche Gottes, als diese Änderung kam. Und dann gingen die Leute raus, die wussten es eigentlich besser. Und am selben Abend noch gingen sie hin und haben sich dann Produkte mit Schweinefleisch geholt. Das ist ein Gräuel in Gottes Augen. Da gibt es keine Entschuldigung dafür. Jesaja 65 und Vers 4. Er sagt über diese Menschen, die sitzen unter den Gräbern, die bleiben bei Nacht in den Höhlen, sie essen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen. Dann eine weitere Stelle, in Kapitel 66 und in Vers 17. 66, 17, die sich heiligen und reinigen in den Gärten, einer hier, der andere da, und Schweinefleisch, Gräuel und Mäuse essen. Die sollen miteinander hinweggerafft werden, sagt der Herr. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass man auf einmal das alles tun kann. Nein, es geht mir, dass man den Fokus hat auf das Wichtige, im Gesetz, auf das Wichtige, dass man das nicht ignoriert, dass man das nicht vernachlässigt. Und da gibt es viele Bereiche, auf die ich jetzt eingehen könnte. Ich gehe hier mal auf Kriegsspiele ein. Das hört man ja auch ziemlich häufig, Kriegsspiele. Was ist jetzt ein Spiel? Was für eine Art Spiel kann ein Christ denn spielen? Ich habe bereits schon gehört, einige sagen, ja, Schach darf nicht gespielt werden, weil das ja ursprünglich ein Kriegsspiel ist. Mag es gewesen sein, richtig. Ist es von daher verboten? Absolut nicht. Das hat ja mit dem Sinn des Ganzen gar nichts zu tun. Wir hatten zum Beispiel einen sehr bekannten Schachweltmeister, Bobby Fischer, der hat am Ambassador College zwar nicht unbedingt studiert, aber hatte durchaus Kontakt mit den Studenten, war zwar nie ein Mitglied, aber hatte sich damals der Kirche angeschlossen. Der war sehr, sehr talentiert. Ich habe gehört, leider war ich erst dann zu der Kirche in Amerika gestoßen, im Jahre 81, da war er schon weg. Ich hätte also liebend gern mit ihm an Schach gespielt. Aber der hat zur gleichen Zeit so zwischen mit 7 oder 8 Studenten gespielt, gleichzeitig Partien gespielt und hat natürlich alle gewonnen. Wir haben das immer in der Kirche als total gut angesehen, wenn es um Schach geht. Es gibt da andere Spiele, die ebenfalls keinerlei Problem darstellen. Auch hier wiederum, wo ist hier die Balance? Wie weit will man gehen bei seiner Betrachtung? Wie sieht es mit dem Sport aus? Was für eine Art von Sport darf man treiben? Welche Art von Sport darf man jetzt nicht treiben? Jetzt habe ich eine gewisse Idee. Okay, den Sport, den kann ich treiben, aber den Sport, den kann ich nicht treiben. Und wenn der andere es tut, dann verurteile ich ihn dafür, weil er das tut, was ich nicht tun würde. Es ist nicht unsere Angelegenheit, welche Sportarten der andere betreibt. Wie sieht es mit dem Wehrdienst mit der Waffe aus? Ein sehr heikles Thema, etwas, was möglicherweise auch demnächst wieder hier in Deutschland aktuell werden könnte. Nun, auch hier gibt es extreme Ideen. Wir haben klar und deutlich gemacht und auch in unseren Glaubensrichtlinien dies deutlich erklärt, dass ein Christ natürlich keinen Wehrdienst mit der Waffe betreiben kann. Aber wie sieht es aus? Und wir hatten die Situation in Ostdeutschland damals oder in der Schweiz, wo es keinen Zivildienst gab, keine Wehrdienstverweigerung gab. Entweder man ging in die Armee oder aber ins Gefängnis. Und dann hat der damals Herr Armstrong entschieden, es wäre besser, jemand weigert sich nicht, in die Armee zu gehen, aber in einer Kapazität, in einer Eigenschaft, wo er nicht die Waffe tragen muss, wenn das möglich ist. Und einige haben sich entschieden, sind ins Gefängnis gegangen. Aber es sind zwei Übel, keine Frage. Was wählt man hier? Wir sollten nicht den anderen dafür verurteilen, dass er etwas tut, was wir vielleicht nicht tun würden. Das ist nicht unsere Angelegenheit. Das ist nicht unsere Angelegenheit. Wie sieht es mit Schießen aus auf dem Schießstand oder auf der Kirmes? Wir haben jemanden unter uns, auf der Kirmes war sie, der Messe, 15 Schüsse abgegeben, 15 Mal ins Schwarze getroffen. Ich habe es kaum glauben wollen. Ja, ist das jetzt verkehrt, weil sie hat auf der Messe dann mit einem Gewehr geschossen? Natürlich nicht. Es geht ja nicht darum. Es geht darum, die Waffe zu gebrauchen gegenüber anderen Menschen. Das ist der Punkt. Nun, wir wollen natürlich klar und deutlich machen, dass wir Wehrdienstverweigerer sind, weil wir natürlich verstehen, dass wenn jemand ausgebildet wird in der Armee mit der Waffe, gilt es auch dazu und dient es dazu, den Feind zu hassen. Und das ist genau der Grund, der dahinter steckt. Aber wie gesagt, es gibt da Grenzfälle. Jemand ist in der Armee, will raus, kann aber nicht, weil er sich da für einige Jahre bedingt hat und verdingt hat. Was hat damals Johannes der Täufer gesagt? Okay, ihr könnt nicht raus, das war mir klar, sagt er. Aber übt keine Gewalt an, solange ihr drin seid. Wenn ihr raus könnt, umso besser. Auch hier wiederum, einige würden sagen, nein, das kann absolut nicht richtig sein. Man muss ab sofort aus der Armee raus, man antwortet sofort ins Gefängnis, weil man kann ja gar nicht aus der Armee raus, wenn man sich da verpflichtet hat. Wiederum, es geht um Balance. Es geht um die richtigen Einstellungen. Schauen wir uns einmal 1. Timotheus an, Kapitel 4. 1. Timotheus, Kapitel 4 und Vers 8. Auch hier ein heißes Eisen, könnte man sagen. Einige sehen das als die Berufung ihres Lebens an. 1. Timotheus 4 und Vers 8. Andere sehen es anders. Das heißt, die leibliche Übung ist für weniges nützlich, aber die Gottesfurcht ist für alles nützlich, wird es hier übersetzt. Es geht hier um Leibesertüchtigung. Die Living Bible bringt es weitaus besser. Diese Leibesertüchtigung, diese physische Leibesertüchtigung ist schon okay. Aber die geistliche Leibesertüchtigung ist sehr viel wichtiger. Darum muss es gehen. Es kann nicht angehen, dass man sein ganzes Leben jetzt und die ganzen Tage hindurch mit dieser physischen Leibesertüchtigung verbringt und dann keine Zeit hat, sich auf geistlicher Leibesertüchtigung zu betätigen. Wiederum, was ist das Wichtige im Gesetz? Einige haben mir gesagt, dass es absolut eine Sünde ist, wenn man sich ein Lotterieticket kauft, einen Lotterieschein. Ah, das kann man keineswegs machen. Man will ja versuchen, etwas zu erhalten, ohne etwas dafür zu geben. Und ja, zunächst mal muss man so schon was geben, um einen Lotterieschein zu erhalten. Oder ein paar Dollar, sagen wir mal, in eine Slotmaschine zu werfen. Das ist eine schreckliche Sünde. Schreckliche Sünde. Also auch auf der Kirmes zum Beispiel darf man auch nicht. Aber auf der anderen Seite haben die kein Problem damit, Tausende und Tausende von Dollars oder Euros an der Börse zu spekulieren. Jetzt frage ich Sie, was ist da wohl das größere Problem? Fernsehen. Oh, darf es nicht geben. Ich habe auch gar kein Fernsehen bei mir im Haus, das ist weg. Wir haben kein Fernsehen. Und dann wird gesagt, und ihr müsst das auch so tun. Ihr dürft auch kein Fernsehen in eurem Haus haben. Haben aber kein Problem damit, stundenlang auf dem Internet herumzusurfen, um da irgendwie etwas finden zu können. Stundenlang. Oder andere sind sehr davon überzeugt, dass sie auf richtige und gesunde Weise leben müssen und haben dann sich ihren Katalog zusammengestellt, wie man leben muss, wie man nicht leben darf. Und natürlich Kaffee darf man nicht haben, Alkohol darf man nicht haben, reines Essen sogar darf man auch nicht mal haben, reines Fleisch, kein Käse, kein Butter, kein Salz und so weiter und so fort. Muss alles ignoriert werden. Dann darf man auch nicht zu Doktoren, zu Ärzten gehen, aber zu homöopathischen Ärzten kann man gehen. Ich meine, ich gehe hier jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt das eine befürworte, das andere ablehne. Darum geht es mir nicht. Es geht darum, hier eine gewisse Balance herzustellen. Und wer ist derjenige, der sagen kann, ja, das ist jetzt das Richtige, das ist jetzt das Falsche. Wenn Sie keine Butter nehmen wollen oder kein Salz oder was immer, Ihre Sache können Sie machen. Aber meinen Sie nicht, das müssten Sie jetzt anderen verklickern, dass die auch so leben wie Sie. Das war damals mal vor vielen Jahren interessant. Mein Vater, der hat sich auch immer mit diesen Dingen so beschäftigt und dann las er irgendwo, oh ja, Butter ist schlecht, man muss Margarine nehmen. So, das wurde jetzt Margarine gekauft. Dann 2-3 Tage später ein Artikel, oh, Margarine ist schlecht, man sollte Butter kaufen. Na, wieder zurück zur Butter. Und so weiter und so fort. Wiederum haben wir die richtige Balance. Einige haben Jahre damit verbracht, sich prophetische Listen zusammenzustellen. Die haben genau herausgefunden, wann was geschieht. Haben also Stunden und Monate mit diesen Listen sich abgegeben. Ich habe da einige von denen gesehen. Ja, danach müsste Christus schon vor einigen Jahren zurückgekommen sein. Also diese ganzen Listen kann man vergessen. Warum? Weil Christus sagt, keiner weiß, wann er zurückkommt. Das ist Zeitvergeudung, Zeitverschwendung. Aber einige sind absolut davon überzeugt, man muss das so tun. Und sie tun es immer noch. Ein Führer einer anderen Kirche, der vor einigen Jahren gestorben ist, der hat verkündigt, Christus kommt im Jahre 2017 zurück. Als ich das hörte, habe ich nur meinen Kopf geschüttelt, weil ich dachte, ja, dann müsstest du eigentlich besser wissen. Aber okay, dann hat er verkündigt. Dann kam natürlich Christus kam nicht zurück 2017, ist immer noch nicht zurückgekommen. Und so geht es weiter und weiter mit diesen Prognosen, mit diesen prophetischen Ideen. Man will herausfinden und genau auch sagen, wann jetzt der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi gekommen ist. Wo Christus das sagt, ihr wisst es gar nicht. Wo Christus sagt, ich selbst weiß es noch nicht einmal. Weil es ja der Vater ist, der die Entscheidung trifft, wann der Zeitpunkt erreicht ist. Weitere problematische Themen, die ich hier anschneiden möchte. Ich habe noch ein bisschen Zeit, denke ich mal. Geburtstag. Einige sind der Überzeugung, man darf keinen Geburtstag halten, in keinster Weise. Und dann werden natürlich gewisse Stellen angeführt, wo an Geburtstagen sogar eine Tötung erfolgte, zum Beispiel bei dem Pharao oder bei Herodes. Aber eine interessante Stelle findet sich in Hiob Kapitel 3. Schauen wir uns das einmal an. Hiob Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Und wiederum auch hier, wenn Sie keinen Geburtstag feiern wollen, ist das Ihre Sache. Aber verurteilen Sie nicht die, die das anders sehen. Hiob Kapitel 3 und in Vers 3. Oder die Verse 1 bis 3. Da heißt es, danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag, seinen Geburtstag. Und Hiob sagte, der Tag soll verloren sein, an dem ich geboren bin. Okay, aber das hat nichts mit dem Geburtstag als solchen zu tun. Es geht darum, dass er so verzweifelt war, dass er gar nicht leben wollte. Aber kehren wir jetzt zurück zu Hiob Kapitel 1 und die Verse 54. Ich habe das nur gezeigt, um Ihnen auch deutlich zu machen, es geht hier doch scheinbar um den Geburtstag. Und jetzt heißt es hier in Hiob 1 und Vers 4, seine Söhne gingen hin und machten ein Gastmahl, jeder in seinem Haus, an seinem Tag, an seinem Geburtstag. Und sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Gastmahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sie am Morgen früh auf und opferte Brandopfer entsprechend ihrer Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. Und das tat Hiob jedes Mal. Hiob hat nicht gesagt, oh, das war eine Sünde, dass sie jetzt ihren Geburtstag gehalten haben. Nein, aber er sagte, sie könnten möglicherweise in falscher Weise es getan haben. Natürlich kann ein Problem der Eitelkeit, der Selbstverherrlichung mit Geburtstagsfeiern einhergehen, das ist richtig. Aber zu sagen, es ist Sünde, Geburtstage zu halten, ist nicht nur verkehrt, es entspricht auch nicht der Lehre der Kirche. Jeder Kirche, von der ich weiß, die lehren das nicht. Einige sagen, ja, die Kirche, die lehrt das noch. Nein, die lehrt es nicht. Die lehrt es nicht. Man hat sich vielleicht alte Artikel irgendwo da herausgesucht, wo das dann da gesagt wird. Das ist aber nicht der Fall. Jedenfalls nicht in der Praxis. Also auch hier vorsichtig sein, denn Geburtstage sind an sich nicht heidnisch. Sie sind nicht heidnisch. Man muss ja letztendlich wissen, wie alt man ist. Es gab Zählungen im alten Israel. Man musste wissen, wann die geboren sind. Es gibt gewisse Meilensteine in unserem Leben. Herr Armstrong hat immer seine Eltern dadurch geehrt, seine Mutter später, als sein Vater gestorben war, ihr am Geburtstag Rosen zugeschickt. Ja, wenn das jetzt eine Sünde war, ich glaube nicht, dass es eine war. Hat Herr Armstrong jedenfalls das nicht so gesehen. Und so haben wir es auch so gesehen. Ich bin manchmal erstaunt, wenn ich höre, dass das angeblich noch Kirchen innerhalb des Leibes Christi geben soll, die das lehren, dass Geburtstag verkehrt sei. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Es kommt nicht von der offiziellen Lehre der Kirche. Wie sieht es mit Make-up aus? Ah, das war auch schon ein gewaltiges Thema in der Vergangenheit. Einmal war es erlaubt, verboten, erlaubt und so weiter und so fort. Wie sieht es aus damit? Sagt die Bibel uns etwas darüber, dass Make-up verboten ist? Keineswegs. Es gibt einige Stellen, die können Sie sich nachher durchlesen. In 2. Könige, Kapitel 9 und Vers 30. In Jeremia, Kapitel 4 und Vers 30. In Ezekiel, Kapitel 23, die Verse 40 und 43. Die davon ausgehen, dass jemand sich geschminkt hat. Aber warum? Nicht, weil es an sich verkehrt ist, sondern sie hat es deshalb getan, nicht nur aus Eitelkeit, sondern auch um Verführung derjenigen anzustrengen, die sie besuchen würden. Es gibt eine interessante Stelle wiederum im Buch Hiob, die der Idee, Hiob oder vielmehr Make-up ist eine Sünde, total ins Gesicht schlägt, sozusagen, denn wir lesen in Hiob Kapitel 42 und in Vers 14, nachdem Hiob erkannt hatte, dass er sich gegen Gott vergangen hatte, ihm wurde vergeben und dann wurde er mit weiteren Söhnen und Töchtern gesegnet. Und es heißt in Vers 14, und die erste nannte er Jemima, die zweite Kezia und die dritte Keren Hapuch. Keren Hapuch, wörtliche Übersetzung, Make-up. Ja, wenn also jetzt Make-up Sünde ist, dann ist es die Frage, wieso hat Hiob dann seine Tochter so genannt? Nein, es geht natürlich auch darum, man muss aufpassen mit Make-up, weil einige natürlich schießen über die Stränge. Und wenn sie dann aussehen wie Zirkusclowns, um es mal so auszudrücken, oder mit der Absicht, andere verführen zu wollen, das wäre natürlich total verkehrt. Das ist das Problem. Nicht Make-up als solches, aber wie es angewendet wird, genommen im Fernsehen. Sie können natürlich Dinge sich anschauen im Fernsehen, die verkehrt sind. Klar, das ist dann das Fernsehen als solches nicht das Problem, sondern wie Sie das Fernsehen benutzen. Gleiche mit dem Computer, gleiche mit allen Dingen. Das Gleiche mit allen Dingen. Aber wie sieht es also mit Kleidung aus? Nun, ich bin nicht jemand, und das werden Sie wissen, der nicht mit einem Zollstock hinter den Frauen herläuft, um zu sehen, wie lang ihre Röcke sind oder ihre Kleider. Das ist ein interessantes Thema. Ich persönlich bin der Ansicht, ein Thema, das letztendlich auf die Beziehung zwischen der Person und Gott hinausläuft. Einige sagen, ja, aber die Person, diese Dame, sagen wir mal, es ist ein Mann, diese Dame, die hat etwas an, das erweckt in mir bestimmte Empfindung. Sollt ihr das nicht tragen? Ja. In diesem Fall könnte die Dame tragen, was sie wollte. Es wurden gleichwohl gewisse Empfindungen geweckt. Also daran liegt es nicht. Daran liegt es nicht. Auch hier wiederum sehr wichtig, dass wir da nicht ein falsches System aufbauen, uns da eine falsche Idee da zu eigen machen, zu sagen, okay, so muss das aussehen, so darf das nicht aussehen. Ich werde demnächst vielleicht mal einen Artikel auch darüber schreiben. Wir haben vor einigen Jahren einmal einen Artikel geschrieben, habe ich erstmal angeschaut, so würde ich ihn heute nicht mehr schreiben. Nicht wahr? Die Zeiten haben sich geändert. Nicht, dass es bedeutet, ah ja, weil sich die Zeiten geändert haben, deswegen kann man jetzt einfach sündigen. Darum geht es nicht. Aber wenn Sie sich alte Bilder anschauen von einem Armstrong, der ist in einer Situation groß geworden, den hat man nie ohne Anzug gesehen. Der ging mit dem Anzug an den Strand. Es gibt Fotos, die das zeigen. Der hatte einen Anzug an, wenn er eine Reise machte von einem Ende von den USA bis zum anderen Ende. Aber er war nicht der Einzige. So haben die Menschen damals gelebt. Nun, heute würde man das nicht unbedingt tun, nicht wahr? Ich würde nicht unbedingt mit einem Anzug an den Strand gehen und dann dadurch sich vielleicht die Hosen hochkrempeln und dann da ins Wasser gehen. Man geht natürlich schon auch mit der Zeit, solange wie es keine Sünde darstellt. Nun, wir hatten das Passah. Am Passah hatten wir alle, als die Herren zumindest, hatten dunkle Anzüge an. Es gibt keine Bibelstelle, die uns sagt, wir müssen dunkle Anzüge anziehen. Aber wir haben es getan als Respekt auch für Gott. Es war eine Beerdigung, ein Gedenken an den Tod Jesu Christi. Und auf eine Beerdigung geht man nicht hier in der westlichen Welt mit einem weißen Anzug. Hier in der westlichen Welt. In China genau das Gegenteil. In China wäre es eine absolute Undenkbarkeit, zu einer Beerdigung mit einem dunklen Anzug zu gehen. Da hat man einen weißen Anzug an. Weil in China gilt weiß als die Farbe des Todes. Also auch hier muss man auf die bestimmten Situationen Acht geben. Auch wenn es um die Kirchenversammlungen geht. Wir haben gesagt, was wir für eine Kleiderordnung haben hier in unserer westlichen Welt. Wenn Sie zum Beispiel in Hawaii die Kirche besuchen, würden Sie möglicherweise ganz anders gekleidet sein. Es ist dies eine Situation, die eben auf die bestimmten Umstände abzuspielen und abzustellen ist. Nun sagen einige, ja, aber ich habe jetzt die Gewissensentscheidung für mich getroffen, ich habe jetzt dieses Gewissen in mir, ich kann also das nicht tun. Okay, zunächst einmal, Ihr Gewissen ist total unerheblich, wenn es darum geht, Gottes Gesetz zu verletzen. Da kann Ihr Gewissen noch so oft Ihnen sagen, ja, ich kann ohne weiteres das tun, als Kannibale kann ich ohne weiteres meinen Bruder aufessen. Nein, kann man nicht, weil nämlich Gott sagt, das ist verkehrt, das darf man nicht tun. So. Also das geht schon mal gar nicht. Aber wie sieht es jetzt in anderen Situationen aus? Und da gibt es verschiedene Prinzipien, die man sich betrachten muss. Das erste habe ich bereits schon erwähnt. Die Kirche hat deutlich gesagt, es ist nicht verkehrt, am Sabbat in einem Restaurant zu essen. Jetzt sagt jemand, ja, aber ich habe meine Gewissensentscheidung dahingehend getroffen, ich darf es nicht. Tja, wie sieht es denn aus mit dem Laubhüttenfest? Wie sieht es denn aus mit der Nacht des Wahns? Bleibt man dann zu Hause? Da muss man ein bisschen abwägen hier. Und da muss man sich auch die Frage stellen, ja, wie fundiert ist denn diese Gewissensentscheidung im Hinblick auf das, was die Bibel mir sagt? Denn Ihr Gewissen an sich ist ja gar nicht maßgeblich. Es geht darum, was sagt uns Gott? Und es ist manchmal sehr wichtig, dass man seine Gewissensüberzeugung ein wenig überprüft, ob die in Wirklichkeit mit der Lehre der Bibel im Einklang steht. Und selbst wenn es eine graue Situation ist, wo es also nicht so hundertprozentig klar ist, was die Bibel dazu sagt, dann kommt immer noch das Problem für Sie, die Sie eine Gewissensüberzeugung haben, die dem widerspricht, was die Kirche lehrt, dass die Kirche von Gott die Autorität erhalten hat, bindende Entscheidungen zu treffen. Schauen wir uns einmal dies an in Matthäus Kapitel 16. Matthäus 16, die Verse 18 bis 19. Matthäus 16 und Vers 18. Jetzt spricht Petrus oder vielmehr Christus zunächst einmal Petrus an. Und er sagt zu ihm, und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen, damit hat er sich jetzt selbst gemeint, Petrus war kein Felsen, er war ein kleiner Kieselstein, im Griechischen Petros, diesen Felsen Petra, er bezieht sich auf sich selbst, auf diesen Felsen, also auf mich, will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir, sagt er jetzt zu Petrus, die Schlüssel des Himmelreiches geben und alles, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Eine bessere Übersetzung, alles, was du auf Erden binden wirst, ist bereits schon im Himmel gebunden. Aber das geht jetzt zunächst einmal an Petrus. Aber dann erweitert er diese Autorität in Matthäus Kapitel 18 an alle seine Prediger. Damals an alle die Jünger oder vielmehr an alle die Apostel. Aber es geht um alle Prediger. Matthäus 18, Vers 18. Da sagt er nämlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Eine bindende Aussage wird hier getroffen. Sie kann natürlich sich auch auf Sündenvergebung beziehen. Das wird hier in Johannes Kapitel 20 deutlich. Johannes 20 und in Vers 22. Aber es geht eben nicht nur um Sündenvergebung allein. Es geht auch um Entscheidungen, die die Kirche treffen muss. Wie zum Beispiel, wir können an der Nacht des Wachens in ein Restaurant gehen. Wir können und müssen sogar zum Laubhüttenfest 7 Tage lang in Hotels sein, die bezahlt werden müssen. Johannes 20, Vers 22. Und als er das gesagt hatte, da hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Es würde dann geschehen im Zeitpunkt des Pfingstfestes. Aber das würde dann die Konsequenz sein. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Und welche ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Sie würden nämlich die Erkenntnis haben von Gott, ob jemand bereut hat oder nicht. Und insoweit kommt es dann zur Sündenvergebung, weil Gott vergibt nicht, wenn man nicht bereut. In Apostelgeschichte 8 finden wir ein Beispiel hierzu, wie das angewandt wurde. Angefangen in Vers 14. Apostelgeschichte 8 und Vers 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, da sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, die, als sie hinabkamen, für sie beteten, damit sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Die waren getauft, hatten den Heiligen Geist noch nicht erlangt, sondern sie waren allein auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Da legten sie die Hände auf sie und dann empfingen sie den Heiligen Geist. Händeauflegung ist absolut notwendig. Viele verstehen das auch heute noch nicht. Aber es geht weiter. Und als Simon sah, Vers 18, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegt, nochmal wird es hier betont, da bot er ihnen Geld an und sagte, gebt auch mir diese Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Und Petrus aber sagte zu ihm, dass du verdammt werdest mit deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Teil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße, bereue für diese deine Bosheit und bitte Gott, dass dir das Trachten deines Herzens vergeben werde. Vers 23, denn ich sehe. Das hatte er klar und deutlich erkannt. Diese Erkenntnis von Gott hatte er bekommen. Da war keine Reue. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und Ungerechtigkeit und in Ungerechtigkeit gebunden bist. Hier ein Beispiel, wo Petrus deutlich sagte und erkannte, dieser Mensch kann nicht getauft werden oder getauft werden, war er schon, aber dem kann nicht die Hände aufgelegt werden, denn er wird den Heiligen Geist nicht empfangen, ist voller Galle und hat nicht richtig bereut. Und dann gibt es natürlich jetzt das dritte Prinzip, was man auch beachten muss. Es hat jemand die Idee, ja, also diese Musik zum Beispiel, die kann man nicht hören, das ist gegen meine Gewissensüberzeugung. Sagen wir mal, die Kirche hat einen Gesangsabend, eine Talentshow, was immer es sein mag, und da wird jetzt Musik gespielt. Oh, das mag ich aber nicht. Okay, wenn er es nicht mag, seine Sache. Aber dann zu sagen, ja, weil er es aber nicht mag, deswegen darf die Kirche das auch nicht spielen, das ist in keinster Weise das, was uns die Bibel lehrt. Er kann seine Gewissensüberzeugung nicht auf die gesamte Kirche übertragen und insoweit indoktrinieren wollen. Wenn es um Sabbat geht, oder vielmehr um Musik, ist es sowieso auch wiederum ein heikles Thema. Da hat man Musik mittlerweile schon, man hat den Sabbat schon, man hat die anderen Sachen, die ich behandelt habe. Ich habe Menschen kennengelernt, sogar auch Prediger, die waren so von der alten Schule, sagen wir mal, Ja, für die war also Elvis Presley absolut eine persona non grata. Also das durfte man sich ja nicht anhören, nicht wahr? Das war ja gar nicht denkbar. Und dann hatte ich mal eine Begegnung mit einer solchen Person und habe ihr gesagt, ja, so hören Sie mal, der Elvis Presley hat eine gute Stimme. Der hat sehr schöne Sachen gesungen. Ah, hat er nicht. So, okay. Dann habe ich eine Platte vorgespielt mit Elvis Presley Liedern. Der war total weggeblasen. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Das habe ich auch nicht gewusst. Der hat ja wirklich eine gute Stimme gehabt. Aber die Beatles, die kann man sich nicht anhören. Erst einen Moment, einen Blick. Auch mit den Beatles. Die haben auch sehr schöne Sachen geschrieben. Ich war möglicherweise, man mag nicht unbedingt das jetzt sehen wollen oder hören wollen, wie sie es gesungen haben, aber es gab da weitaus schlimmer. Heute ist das klassisch, wenn ich das vergleiche mit heutigen Darbietungen von gewissen Menschen. Aber wie gesagt, was ich damit sagen will, das ist persönlicher Geschmack. Das hat mit Lehre, mit Doktrin nicht das Geringste zu tun. Wenn ich meiner Frau zum Beispiel sage, hier, oh, ich höre eigentlich gerne Bob Dylan, dann sagt sie, ach, das ist doch der nicht singen kann. Gut, meine tolle Stimme hat er nicht, aber er hat sehr interessante Lieder geschrieben und hat aber auch manchmal Santhen zusammengestellt, Country und Western, da hört er sich auch ganz anders an, als wie er bei den anderen Liedern sich anhört. Babyface, weiß nicht, wie viele von Ihnen kennen Babyface? Mal sehen, jemand Babyface? Niemand? Sind ja alle ungebildet hier. Babyface, ja, okay. Da war ich nicht so begeistert von. Der hatte kürzlich bei einer Veranstaltung die Nationalhymne vorgetragen. Und zunächst, weil das anders war, als wie ich das so normalerweise kenne, habe ich dann auch meinem Sohn, meiner Schwiegertochter gesagt, also hat mir nicht so gefallen. Sagt die, was? Wie? Das hat dir nicht gefallen? Ja, ich sage, hat mir nicht so gefallen. Aber ich höre es mir nochmal an. Ich hatte es nämlich aufgenommen. Höre es mir nochmal an. Beim zweiten Mal dachte ich, ja, so schlecht war es eigentlich gar nicht. Und dann habe ich es mir nochmal angehört. Ich sagte, das ist an sich sogar gut. Aber das ist der Punkt. Man hat so gewisse Erlebnisse, wie man so gewisse Dinge sich anschaut. Lady Gaga. Wer kennt Lady Gaga? Na, da kennen schon. Aha, ja, die kennen sie. Habe ich auch nie gedacht, dass die jetzt eine sonderlich gute Stimme hat. Bis ich dann bei einer Oscar-Verleihungsaufführung sie hörte, wie sie aus Sound of Music gesungen hat. Ausgezeichnet. Da habe ich gedacht, Mensch, die hat ja echt eine tolle Stimme. Also man kann sehr leicht falsche Schlussfolgerungen ziehen. Und mein Punkt ist der, Musik ist eine sehr individuelle Geschichte. Also wenn ich etwas jetzt nicht liebe, bedeutet das nicht, dass es jetzt verkehrt ist, sondern die Frage ist, okay, dann höre ich es mir halt nicht an, aber wenn ich jetzt etwas liebe, sollten Sie nicht kommen und sagen, wie können Sie so etwas lieben? Das ist ja schrecklich, darf man sich doch gar nicht anhören. Das Gleiche gilt für Schauspieler. Wir haben Schauspieler Tom Cruise, Travolta, die gehören zu der Scientology-Kirche. Da sage ich deshalb, oh, weil die jetzt dazu gehören, kann ich mir keinen Film angucken mit denen. Darum kann es ja gar nicht gehen. Es geht um die Balance. Eine Sache, die ich noch vortragen möchte hier in dem Zusammenhang, ist Horst Tappert. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das ist derjenige, der diese Kriminalfilme gedreht hat für viele, viele Jahre. Derek. Okay, war die, glaube ich, die beliebteste Sendung überhaupt in der ganzen Welt. Die wurde in, ich weiß nicht, wie viele Sprachen übertragen. Und dann stellte sich heraus, dass er als junger Mensch bei der Nazi-Partei war. Nicht irgendwie großartig was gemacht hat, aber der gehörte dazu. Und die Holländer als Erste wurde abgesägt. Ja, man kann jetzt nicht keine Filme mehr anschauen mit Horst Tappert. So, Derek wurde abgesägt. Die Deutschen natürlich in ihrer sprichwörtlichen Nachahmungsfähigkeit wurde auch abgesägt. Da durfte man keine Derek-Filme mehr gucken. Ich habe mir gedacht, das ist der größte Blödsinn, den man sich vorstellen kann. Aber so wird kritisiert, so wird entschieden. Und es hat mit wahrer Kunst oder mit Talenten oder dergleichen gar nichts zu tun. Aufpassen, dass man nicht auf diese Weise in die falschen Gleise gerät. Wir hatten Leute, die zu uns kamen, aufgrund ihres religiösen Hintergrundes, die meinten, Kartenspielen sei verpönt, Tanzen sei verpönt. Und die hatten Schwierigkeiten damit. Hat die Kirche jetzt gesagt, okay, ja, weil die jetzt Schwierigkeiten haben, da können wir jetzt keine Karten mehr spielen. Oder können wir keine Tanzveranstaltungen mehr durchführen? Natürlich nicht. Es wäre ja auch irrsinnig gewesen, dies zu tun. Aber wie sieht es mit Videospielen aus? Da haben einige auch gewisse Vorstellungen. Ja, das kann ich mir angucken, aber das wäre jetzt total sündhaft, wenn ich mir das angucken würde. Seien Sie nicht so vorschnell. Lassen Sie erst einmal sehen, worum es eigentlich da geht. Und Ihre Auffassung ist sowieso nicht maßgeblich für andere. Auch das ist wichtig, dass man das begreift. Von Filmen gar nicht zu sprechen. Einige sagen, oh, man darf sich nur Filme anschauen, die also für Kinder unter 6 geeignet sind. Und ich habe das auch schon erlebt. Mir wurde damals einmal gesagt, ja, man darf sich noch nicht einmal Cartoons anschauen, also solche Hefte, wo also dann sagen wir mal Mickey Mouse oder Donald Duck oder was immer sein mag, die sprechen ja. Da wird ja der, das Kind wird ja jetzt verführt. Die meinen da jetzt die Tiere, die sprechen. Das darf man sich nicht anschauen. Ich meine, wie extrem will man werden? Das ist mein Punkt. Extrem zu sein ist immer meines Erachtens verkehrt. Und so schließe ich jetzt heute mit folgender Mahnung an alle. Versuchen wir nicht, in Nebensächlichkeiten zu glänzen. Achten wir auf das, was wirklich wichtig ist. Versuchen wir nicht, eigene Regulierung in unserem Leben herzustellen, was also in unseren Ideen, nach unseren Auffassungen jetzt sündhaft ist, wenn die Bibel dazu gar nichts sagt. Und vor allen Dingen versuchen wir nicht, unsere eigenen Ideen an anderen aufzudoktorieren, dass die es also auch akzeptieren müssen. Schauen wir uns an, was Gott sagt. Und wenn Gott in einer Weise zu uns spricht, dass man diese Ideen, die man sich selbst ja gemacht hat, in keinster Weise unterstützt, dann ist es natürlich Zeit, sich einmal zu überlegen, ob man wirklich dabei ist, in Nebensächlichkeiten halt zu graduieren. Das ist der Punkt. Haben wir die richtige Balance und achten wir auf das Wichtigste in unserem Leben? Und das Wichtigste in unserem Leben sind die Dinge, die wir heute angesprochen haben. Und machen wir nicht den Fehler, wie es die Pharisäer getan haben, die alle diese Regulierungen aufgestellt haben und dann zum Beispiel auch aus dem Sabbat ein Joch gemacht haben und keinen Segen.